Einen schönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des neuen Podcasts des Instituts für Rechtspolitik an der Universität Trier. In diesem ersten Podcast möchten wir über aktuelle Entwicklungen des Grundrechtsschutzes in Europa sprechen. Dazu begrüße ich Professor Dr. Antje von Ungarn-Sternberg. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches und ausländisches öffentliches Recht, Staatskirchenrecht und Völkerrecht an der Universität Trier. Zudem ist sie Direktorin des Instituts für Rechtspolitik und des Instituts für Recht und Digitalisierung Trier. Guten Tag, Frau von Ungarn-Sternberg.
Ja, guten Tag, Herr Kemper.
Frau von Ungarn-Sternberg, gerade im Bereich der Digitalisierung stellen sich auf allen Ebenen Fragen mit Grundrechtsrelevanz. Das Grundgesetz, aber beispielsweise auch die Europäische Menschenrechtskonvention, wurden in Zeiten beschlossen, in denen die rasanten Prozesse der Digitalisierung noch gar nicht absehbar waren. Reichen diese Grundrechtskataloge überhaupt noch aus, um den heutigen Herausforderungen wirksam begegnen zu können?
Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Das Schöne an diesen alten, ehrwürdigen Grundrechtskatalogen von 1949 bzw. 1950 liegt ja darin, dass man sie dynamisch verstehen kann und immer auf den technologischen Wandel auch beziehen kann, den wir seitdem erleben. Also ganz konkret ist es ja so, dass dort nicht das Grundrecht auf Datenschutz in diesen beiden Grundrechtskatalogen drinsteht und dennoch das Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung anerkennt, gestützt auf Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit der Menschenwürde. Und genauso macht das auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Er nimmt das Recht auf Privatleben nach Artikel 8 der EMRK und liest unter den heutigen Bedingungen das Grundrecht auf Datenschutz mit hinein. Die andere Frage, die sich natürlich stellt, ist, ob man nicht etwas spezifischere, etwas konkretere gesetzliche Regelungen braucht, um genau zu definieren, was Sicherheitsbehörden dürfen oder was eben im Privatrechtsverhältnis gilt zum Schutz der Daten oder auch zum Schutz vor anderen Gefahren durch die Digitalisierung, Profilbildung, Automatisierung. Und da ist es natürlich wichtig, dass es auch konkrete Gesetze gibt. Auf europäischer Ebene gibt es ja inzwischen die Datenschutzgrundverordnung, die diese konkreten Konfliktlagen im Blick hat.
Und wie sieht es mit der Europäischen Grundrechtecharta aus? Immerhin ist diese erst um die Jahrtausendwende ausgearbeitet worden, wo schon erste Ansätze der Digitalisierung erkennbar waren. Hier ist unter anderem Artikel 8 der Grundrechtecharta zu nennen. Spiegelt sich dieser Fortschritt in der Rechtsetzung auch in der Rechtsprechung wieder?
Ja, das ist ganz interessant. Der EuGH hat sich ja seit ungefähr 10, 12 Jahren auch als wirklich mächtiger Grundrechtsakteur positioniert. Also er hat mit einem Paukenschlag im Fall Kadi 2008 judiziert, dass in der Europäischen Union, obwohl das völkerrechtlich geboten war durch die Sicherheitsratsresolution, dass man aber in der Europäischen Union nicht einfach ohne Grundrechtsschutz Sanktionslisten umsetzen und Terrorverdächtige mit beispielsweise ungeprüften Asset Freezes, also mit der Einfrierung von ihren Vermögenswerten überziehen darf. Und dann hat er sich insbesondere im Bereich des Datenschutzes sehr, sehr aktiv zugunsten des Datenschutzes engagiert und hat dabei auch EU-Rechtsakte für nichtig erklärt, die gegen den Datenschutz verstoßen. Also beispielsweise eine Verpflichtung, dass Subventionsempfänger automatisch im Internet aufgeführt werden mit der empfangenen Subventionssumme. Dann insbesondere die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie, die er für nichtig erklärt hat. Dann der Paukenschlag Google Spain, also die Entscheidung, dass man sich auch mit einem wichtigen internationalen Unternehmen wie Google anlegt und den Datenschutz zur Geltung bringt. Und auch weitere Dinge mit internationaler Auswirkung, also dass der Datentransfer in die USA Datenschutzstandards der Europäischen Union entsprechen muss, hat der EuGH inzwischen bereits zweimal bekräftigt und Ähnliches zum Fluggastdatenabkommen. Also er hat die Möglichkeiten, die ihm jetzt die Grundrechtecharta bieten, nicht nur genutzt, sondern auch sehr ernst genommen und dem Datenschutz wirklich zur Wirkung verholfen.
Interessant in diesem Zusammenhang sind zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die mit dem Recht auf Vergessen 1 und 2 betitelt wurden. Um es kurz zusammenzufassen, in der Entscheidung Recht auf Vergessen 1 ging es um Presseberichte der Wochenzeitung Der Spiegel. Der Kläger wollte erreichen, dass mehr als 30 Jahre alte Berichte über einen von ihm begangenen Mord, die auch online zugänglich waren, gelöscht werden. In diesen Berichten wird der Kläger namentlich genannt. Maßgeblich war hier das Datenschutzrecht der EU, das den Mitgliedstaaten einen Umsetzungsspielraum gelassen hat, das sogenannte Medienprivileg. Im Fall Recht auf Vergessen 2 ging es um einen Fernsehbeitrag des Senders NDR, der über die Google-Suchfunktion erhältlich war. Hier bestand kein Umsetzungsspielraum für die Mitgliedstaaten. Frau von Ungern-Sternberg, diese beiden Entscheidungen zeigen sehr gut, wie beide Systeme des Grundrechtsschutzes, das deutsche Grundgesetz und die EU-Grundrechtscharta miteinander interagieren. Was ist das Besondere an diesen Entscheidungen und welche Auswirkungen haben sie für unseren Grundrechtsschutz?
Ja, also diese Entscheidungen sind wirklich sehr, sehr zentral für das Verhältnis zwischen deutschem und europäischem Grundrechtsschutz. Und obwohl die Fallgestaltungen sehr ähnlich erscheinen, sind sie sozusagen rechtlich sehr unterschiedlich einzusortieren. Man kann sich vielleicht einfach merken, immer wenn es gegen die Medien geht, also gegen ein Presse- oder Rundfunkunternehmen oder eine sonstige neuere Form der Medien, dann sind wir im sogenannten nicht determinierten Bereich. Dort sieht die Datenschutzgrundverordnung Spielräume für die Mitgliedstaaten vor, das Recht der Medien stärker oder schwächer auszugestalten. Immer wenn es gegen die Suchmaschinen geht, also gegen Google oder andere, sind wir im sogenannten determinierten Bereich. Dort sieht die Datenschutzgrundverordnung selbst vor, dass eine Abwägung der gegenläufigen Interessen zu erfolgen hat. Und hier hat quasi auch nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, sondern auch der EuGH das letzte Wort. Was jetzt diese beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts so wichtig macht, ist in der ersten Konstellation, also Recht auf Vergessen 1 im nicht determinierten Bereich, dass der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Vermutung aufstellt, dass in dem Bereich, wo grundsätzlich die europäischen Grundrechte und die deutschen Grundrechte parallel zur Anwendung gelangen, dass man seitens des Bundesverfassungsgerichts eben nur die deutschen Grundrechte zu prüfen habe, weil es eine Vermutung gebe, dass der deutsche Grundrechtsschutz dem europäischen Grundrechtsschutz genüge. Dass man nur die deutschen Grundrechte zu prüfen habe, sofern es nicht andere Hinweise gebe, dass der europäische Grundrechtsschutz von dem deutschen Grundrechtsschutz sich unterscheide. Das ist noch wichtig zu ergänzen. Also das heißt, in diesem Bereich kann das deutsche Verfassungsgericht einfach eine deutsche Grundrechtsprüfung durchführen und muss sich dann aber zunächst nochmal vergewissern, dass der europäische Grundrechtsschutz nicht anders ausgestaltet ist. In der zweiten Konstellation, und das ist der noch etwas größere Paukenschlag, da geht es ja um das determinierte Unionsrecht. Da haben die deutschen Grundrechte nichts mehr zu suchen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, dass es dann auch im Verfahren der Verfassungsbeschwerde eben die europäischen Grundrechte der Grundrechtecharta prüft. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht prüft da eben nicht mehr die deutschen Grundrechte, sondern unmittelbar die europäischen Grundrechte. Und das ist sozusagen die große Neuheit dieser Entscheidung.
Das würde ja dann dazu führen, dass das Bundesverfassungsgericht auch die Grundrechtecharta selbst auslegt. Führt also diese Recht auf Vergessen 2-Rechtsprechung zu einer Stärkung der Unionsgrundrechte?
Das würde ich schon sagen. Also zunächst mal führt sie dazu, dass die Grundrechte sichtbarer werden. Es ist ja häufig so, dass bei den schwierigen, bei den spannenden juristischen Entscheidungen grundrechtliche Positionen abzuwägen sind. Und es ist vielleicht häufig auch gar nicht so entscheidend, ob man jetzt die deutschen Grundrechte gegeneinander abwägt oder die europäischen. Das ist ja quasi nur die Bezeichnung, unter der die dahinterstehenden Güter dann zur Abwägung gelangen. Aber die nationalen Gerichte, wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, haben natürlich die Tendenz, eher die deutschen Grundrechte zur Abwägung gelangen zu lassen. Und das würde jetzt die europäische Grundrechtsgeltung sichtbarer machen und auch stärken. Natürlich auch die Neigung, dass man da tatsächlich mal guckt, was der EuGH in seiner vorhandenen Rechtsprechung zu diesen Grundrechten gesagt hat. Natürlich würde es auch den EuGH stärken, weil man in Zweifelfragen ja immer vorlegen muss als letztinstanzliches Gericht. Und, das ist aber vielleicht auch nicht zu unterschätzen, diese Rechtsprechung rettet natürlich das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht wäre ja sozusagen arbeitslos, wenn es sich weiterhin beschränken würde auf die Auslegung und eben Durchsetzung der deutschen Grundrechte des Grundgesetzes, da der Bereich, wo das Europarecht determiniert ist und deswegen die deutschen Grundrechte nicht mehr zur Anwendung gelangen, tendenziell weiter steigt.
Ja, und das würde ja bedeuten, dass das Unionsrecht auch immer stärker in den deutschen Rechtsraum eindringt, immer stärker auch die deutschen Gesetze mitbestimmt und das Bundesverfassungsgericht auch immer seltener über Grundrechtsverletzungen oder mögliche Grundrechtsverletzungen entscheiden könnte. Man könnte auf der anderen Seite auch einen Weg gehen, indem man die Individualbeschwerde oder eine Verfassungsbeschwerde auch auf europäischer Ebene etabliert. Wäre es nicht da möglich, eine Verfassungsbeschwerde einzuführen bei dem EuGH oder nicht vielmehr auch die Nichtigkeitsklage gemäß Artikel 263 AIOV hervorzuheben, zu stärken, auch für den europäischen Grundrechtsschutz?
Genau, also Ihre Frage zielt ja so ein bisschen in die Richtung, ob mehr Vereinheitlichung des Grundrechtsschutzes und institutionell eben durch den EuGH ein besserer Weg wäre. Und ich glaube, dass in einer so großen Rechtsgemeinschaft wie derjenigen der EU man schon ganz gut daran tut, wenn man am dezentralen Vollzug des Rechts und an der dezentralen Rechtsprechung dem Grundsatz nach festhält und wenn man auch Spielräume der mitgliedstaatlichen Gerichte anerkennt. In einem anderen Rechtsraum, nämlich dem der Konvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention, geschieht das teilweise sehr weitreichend durch die sogenannte Margin of Appreciation-Rechtsprechung des EGMR. So weitgehend wird man das in der EU nicht machen können, aber auch da ist es, glaube ich, sinnvoll, Spielräume anzuerkennen und sowohl gegenüber der Legislative anzuerkennen, wenn da wichtige, vor allem Güter mit Verfassungsbezug geschützt werden, aber auch gegenüber den mitgliedstaatlichen Gerichten anzuerkennen, dass da ein bisschen Spielraum besteht. Sie hatten jetzt ganz konkret gefragt, ob nicht die Individualbeschwerde zu stärken sei oder ob man vielleicht eine Verfassungsbeschwerde zum EuGH einrichten sollte, um den Rechtsschutz zu verbessern. Ich glaube, das Erstere wäre richtig. Der EuGH täte wahrscheinlich gut daran, wenn er die Individualbeschwerde zum EuGH nicht unter ganz so strengen Voraussetzungen annehmen würde, wie er das jetzt in seiner Rechtsprechung tut. Allerdings sind das ja nur ganz gewisse Teilbereiche des EU-Rechts, wo man direkt gegen einen EU-Rechtsakt als Betroffener vorgehen können wollte. Der typische Fall ist ja der, dass man vor ein nationales Gericht ziehen kann und das nationale Gericht dann etwaige Europarechtsfragen dem EuGH vorlegt. Ich glaube, das funktioniert sehr gut und diese dezentrale Rechtsprechung, ich glaube, die sollte man auch beibehalten. Also eine Verfassungsbeschwerde zum EuGH in Grundrechtsfragen halte ich nicht für zielführend. Was man sich allerdings überlegen sollte, zumal es eine Vorgabe des EUV darstellt, ist, ob man nicht tatsächlich nochmal einen Anlauf unternimmt, dass die Europäische Union tatsächlich der Europäischen Menschenrechtskonvention beitritt.
Das heißt, wir steuern auch auf eine gewisse Vereinheitlichung des Grundrechtsschutzes zu. Auf der anderen Seite könnte diese Recht auf Vergessen II Entscheidung auch zur Stärkung des Vorlageverfahrens führen. Allerdings könnte man hier auch fragen, wann wird denn in der Zukunft das Bundesverfassungsgericht ja nicht tätig werden bei der Prüfung der Unionsgrundrechte? In den meisten Fällen wird es ja so sein, dass weiterhin auch die Fachgerichte Vorlagefragen an den EuGH stellen. Und im Rahmen bereits dieser Vorlagefragen wird der EuGH auch Stellungnahmen treffen zur Vereinbarkeit des Unionsrechtsakts mit der Grundrechtecharta. Also wann wird das Bundesverfassungsgericht in Zukunft hier tätig werden?
Also tätig werden wird es natürlich immer dann, wenn eine Verfassungsbeschwerde gestützt auch auf die EU-Grundrechte eingelegt wird. Und Ihre Frage zielt ja so ein bisschen drauf, ob das Bundesverfassungsgericht dann noch vorlegen muss, wenn vorher schon mal vorgelegt worden ist. Das glaube ich eben nicht. Der Witz wäre gerade, dass dann das Bundesverfassungsgericht letztverbindlich die Vorgaben des EuGH umsetzt. Es kann aber auch sein, dass das Bundesverfassungsgericht erneut vorlegt, auch das hat man schon gesehen in der Geschichte der Rechtsprechung, um nochmal dem EuGH zu verdeutlichen, im Sinne eines höchstrichterlichen Dialogs, was aus nationaler Sicht vielleicht auf dem Spiel steht und um den EuGH möglicherweise auch zu einer leichten Korrektur seiner Rechtsprechungsakzente zu bewegen. Das ist auch denkbar. Aber Sie haben schon recht, das letztinstanzliche Gericht, was vorlagepflichtig ist, ist meines Erachtens weiterhin das letztinstanzliche Fachgericht, also Bundesarbeitsgericht, Bundesverwaltungsgericht, BGH und eben nicht erst das Bundesverfassungsgericht.
Wir haben nun über eine Entscheidung des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts gesprochen. Ich würde gerne noch auf eine weitere Rechtssache zu sprechen kommen, die derzeit beim zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts anhängig ist, nämlich der Fall Eggenberger. Auch hier gibt es ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH. Es geht hier um eine Urteilsverfassungsbeschwerde der Diakonie, einem Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Diakonie schrieb eine befristete Arbeitsstelle für eine Referentin oder einen Referenten aus. Dabei verweigerte die Diakonie einer Bewerberin die Einladung zum Vorstellungsgespräch, da diese nicht Mitglied der evangelischen Kirche gewesen sei. Die Diakonie hat nun Verfassungsbeschwerde gegen ihre Verurteilung zu einer Entschädigung eingereicht beim Bundesverfassungsgericht. Frau von Ungarn-Sternberg, hier stehen also zwei wesentliche Rechtsgüter in Konflikt. Zum einen das im deutschen Recht anerkannte Selbstbestimmungsrecht der Kirche. Zum anderen geht es hier um das Recht, nicht aus Gründen der Religion benachteiligt zu werden. Welche Besonderheiten bestehen in diesem Fall?
Ja, genau. Also das ist ein Fall, der im Bereich des Antidiskriminierungsrechts der EU spielt. Also seit circa 20 Jahren ist die EU auch als Gesetzgeberin dann nochmal sehr viel aktiver als zuvor. Und ein wichtiges Kernstück dieses Antidiskriminierungsrechts ist die Rahmenrichtlinie, die in arbeitsrechtlichen Kontexten die Ungleichbehandlung, die Benachteiligung aus Gründen der Religion verbietet. Es sei denn, es gibt eine Ausnahme, eine Rechtfertigung. Und hier geht es eben um eine Ungleichbehandlung aus Gründen der Religion. Auch andere sind verboten, weil die Bewerberin, die von der Diakonie abgelehnt wurde, konfessionslos war und in der Ausschreibung aber ausdrücklich drin stand, dass man sich eine christliche Konfession zur Bedingung vorgestellt hat. Jetzt ist es so, dass eben wie in Jura häufig keine Regel ohne Ausnahme, kein Recht ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, dass es eben Rechtfertigungsmöglichkeiten auch für Ungleichbehandlungen gibt. Und hier gibt es sogar eine ganz konkrete Ausnahmebestimmung in der Rahmenrichtlinie, die auf die besonderen Bedürfnisse der kirchlichen Arbeitgeber eingeht. Und was der EuGH letztlich gemacht hat in dem Verfahren, was das Bundesarbeitsgericht ihm vorgelegt hat, ist eben zu sagen, ja, diese Bestimmung lege ich so aus, wie sie da steht. Und zwar kontrolliere ich die Bestimmung auch. Ich billige nicht einfach, dass die Bundesrepublik Deutschland das kirchliche Selbstbestimmungsrecht bislang sehr viel großzügiger versteht und den Kirchen quasi das alles glaubt, was sie vortragen, sondern ich kontrolliere das. Und letztlich führt es dazu, dass der EuGH gesagt hat, das Diskriminierungsverbot einerseits und das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen sind miteinander abzuwägen. Es ist eben zu gucken, ob es eine hinreichende Rechtfertigung dafür gibt, dass man hier eine konfessionelle Bindung vorschreibt.
Zeigt sich denn diese Entscheidung des EuGH nicht eine grundlegend andere Vorstellung der Stadt-Kirchen-Beziehung? In Deutschland würde bei diesen Einstellungskriterien kirchlicher Arbeitgeber eher eine Plausibilitätskontrolle vorgenommen durch die Rechtsprechung, während der EuGH hier eine klare Abwägung fordert. Also er braucht objektiv gerechtfertigte Gründe, um die Konfession als Einstellungskriterium anzunehmen. Das Ganze muss verhältnismäßig sein. Aus welchen Gründen sieht der EuGH dies so anders wie beispielsweise auch das Bundesverfassungsgericht? Warum ist die Autonomie der Religionsgemeinschaften in Europa weniger stark gewichtet als in Deutschland?
Ja, also man kann in der Tat so ganz generell fragen, ob möglicherweise in Luxemburg, ne, am Sitz des EuGH, man eine religions- und kirchenkritischere Haltung hat als vielleicht in der deutschen Verfassungstradition. Dass man beispielsweise das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen enger versteht, da würde ich vor allem nicht so sehr auf Egenberger als auf den Chefarztfall verweisen, wo der EuGH dann wenig Verständnis dafür geäußert hat, dass man einem katholischen Chefarzt gewisse Loyalitätsobliegenheiten abverlangt, die man den übrigen Chefärzten eben nicht abverlangt. Man kann auch verweisen auf eine Entscheidung, wo es um das Recht von Arbeitgebern ging, generell sämtliche religiösen Bezüge vom Arbeitsplatz zu verbannen und damit pauschal Kopftücher zu verbieten. Auch das sieht der EuGH als rechtmäßig an und sagt, der Unternehmer, der Arbeitgeber sei schon aufgrund seiner unternehmerischen Freiheit, Artikel 16 Grundrechtecharta, geschützt, dies zu tun. Und man kann vermuten, dass in Luxemburg, wo die Arbeitssprache Französisch ist und wo natürlich eben dann auch nur Juristinnen und Juristen eingestellt werden können, die Französisch sprechen, möglicherweise auch in der französischen Rechtstradition geschult sind, dass es da größere Vorbehalte gegenüber Religionen, gegenüber Kirchen gibt als anderswo. Andererseits muss man sagen, naja, die Richterinnen und Richter des EuGH, die 27, kommen aus allen Rechtsordnungen der EU und sind natürlich stark genug, um auch ihre Vorstellungen durchzusetzen. Und ich muss auch nochmal zurückkommen auf die Egenberger-Entscheidung. In der Egenberger-Entscheidung war nicht der EuGH besonders laizisierend, sondern das Bundesarbeitsgericht. Der EuGH hat gesagt, hier ist die Vorschrift, ihr müsst abwägen. Und dann hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, es gibt keine Rechtfertigung für dieses Konfessionserfordernis. Das hätte man auch ganz anders entscheiden können. Und ich finde auch, dass das Bundesarbeitsgericht das hätte anders entscheiden müssen. Und das Bundesarbeitsgericht ist ja nun mal in der deutschen Verfassungstradition sozialisiert. Also da kann diese Großtheorie nicht greifen.
Wenn wir uns jetzt die prozessuale Situation anschauen, dann haben wir einerseits die Abwägungskriterien, die vom EuGH vorgegeben worden sind, und die konkrete Abwägungsentscheidung des BAG. Und wir haben jetzt die Urteilsverfassungsbeschwerde der Diakonie. Gegen welche Aspekte wendet sich jetzt nun die Diakonie? Welche Möglichkeiten gibt es hier überhaupt verfassungsprozessual gegen dieses Urteil vorzugehen?
Na, also zunächst mal muss man sagen, dass es ja schon nach altem Recht ein legitimes Anliegen von Kirchen darstellt, dass sie ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch konfessionell aussuchen wollen. Und ich verstehe auch das Anliegen der Diakonie, da zu kämpfen. Allerdings hat die Diakonie ihre Verfassungsbeschwerde sehr gegen den EuGH und gegen sozusagen das neue Verständnis des Verhältnisses von kirchlicher Autonomie und Arbeitnehmerschutz gerichtet und da sehr schwere Geschütze aufgefahren. Also die Ultra Vires und die Identitätskontrolle, die letztlich besagen, dass wir hier in einem Bereich sind, wo Deutschland dem Unionsrecht den Anwendungsvorrang versagt. Das ist ja bislang überhaupt erst einmal in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts vorgekommen, in der PSPP-Entscheidung. Es ist sehr problematisch und auch die Argumentation, wenn man sie etwas näher betrachtet, überzeugt nicht. Also, dass jetzt die Identität Deutschlands gefährdet wäre, der deutschen Verfassung, des Grundgesetzes im Sinne von Artikel 79 Absatz 3, wenn Kirchen künftig stärker plausibel machen müssen, warum sie Konfessionsangehörige oder christliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für bestimmte Bereiche benötigen, das erschließt sich mir nicht. Es soll ja nicht das kirchliche Selbstbestimmungsrecht abgeschafft werden, sondern diese neue europäische Sicht gibt den Kirchen ja nur vor, dass sie das stärker begründen müssen. Und auch die Ultra Vires Rüge überzeugt mich nicht. Ultra Vires heißt ja, dass auf Unionsebene Kompetenzen, und zwar erheblich und offensichtlich, überschritten worden sein müssen. Der Unionsgesetzgeber sieht in Artikel 4 Absatz 2 der Rahmenrichtlinie ganz ausdrücklich vor, dass kirchliche Arbeitgeber sich auf ihr Ethos berufen können, aber dass sie andererseits eben auch begründen müssen, dass bestimmte Anforderungen, wie beispielsweise die Religionszugehörigkeit, dass solche beruflichen Anforderungen nach der Art der Tätigkeit oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellen. Und das beinhaltet dann die vom EuGH geforderte Abwägung. Dass jetzt der Unionsgesetzgeber ultra vires gehandelt haben soll, auf der Grundlage dessen, dass er die Befugnis besitzt, Diskriminierungsrecht zu erlassen, sehe ich nicht, dass der EuGH bei der Auslegung dieser Vorschrift gesagt hat, ich nehme die Vorschrift ernst und kontrolliere sie, erscheint mir auch plausibel und keinesfalls als ein ultra vires Akt. Zumal man ja immer berücksichtigen muss, dass nur offensichtliche und erhebliche Kompetenzübertretungen justiziabel wären. Deswegen erscheint mir das nicht gut begründet. Was man natürlich sagen kann, ist, wir sind hier im determinierten Bereich der zwingenden Vorgaben der Rahmenrichtlinie, dass einfach die Abwägung zwischen kirchlichem Selbstbestimmungsrecht, geschützt nach Artikel 10 der Grundrechtecharta einerseits und dem Recht, nicht diskriminiert zu werden, nach Artikel 21 der Grundrechtecharta, beide sind wichtig für diese Abwägung dann im Rahmen des konkreten sekundärrechtlichen Spielraums dieser Vorgabe, dass diese Abwägung hier wirklich einseitig zu Lasten der Diakonie ausgefallen ist und dass man deswegen einen Verstoß gegen Artikel 10 Grundrechtecharta annimmt. Das könnte man machen seitens des Bundesverfassungsgerichts und das wäre meines Erachtens vielleicht auch die richtigere Antwort auf diese Verfassungsbeschwerde.
Das heißt, Sie würden sich auch auf den Standpunkt stellen, dass wir hier im determinierten Bereich sind. Das heißt, es würden hier auch die europäischen Grundrechte zur Anwendung kommen. Würden Sie dann sagen, dass das Bundesverfassungsgericht, hier auch der zweite Senat, dann auch die Recht auf Vergessen zwei Entscheidungen soweit anwenden würde, sich also dem ersten Senat anschließt?
Genau, also grundsätzlich ist das immer eine sehr schwierige Abgrenzung. Wann ist man noch im determinierten, wann im offenen, nicht determinierten Bereich. Natürlich kann man auch sagen, hier soll ein bestimmter Bereich, nämlich das kirchliche Arbeitsrecht, nicht von der vollen Strenge des Antidiskriminierungsrechts erfasst sein. Aber andererseits sind doch die Vorgaben sehr präzise. Der EuGH hat zu diesen Vorgaben eben konkrete Auslegungsentscheidungen erlassen. Insofern würde ich das als determiniert ansehen. Und deswegen sind wir eigentlich im Bereich dieser Recht auf Vergessen II Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bzw. des Ersten Senats.
Das heißt, abschließend, haben Sie eine Prognose, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird? Wird es vor allem gegen die Abwägungsentscheidung des BAG vorgehen und das besonders prüfen?
Ja, also prozedural ist es natürlich so, dass die Diakonie sich in erster Linie auf diese Ultraviris und Identitätskontrolle beschränkt hat. Da glaube ich nicht, dass der zweite Senat zu einem Ergebnis kommen kann, was die Anwendung des Unionsrechts ausschließt. Die Abwägung kann es trotzdem meines Erachtens verfassungsrechtlich, grundrechtlich überprüfen und ich würde mir wünschen, dass in der Tat zu dem von mir genannten Ergebnis kommt, dass die BAG-Entscheidung grundrechtswidrig ist, aber nicht, was der EuGH gemacht hat.
Wir sind also gespannt auf den Ausgang des Verfahrens und werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hierzu weiter auf dem Laufenden halten. Für weitere Informationen über das Institut und unsere Arbeit folgen Sie uns gerne auf Twitter und Instagram. Frau von Ungarn-Sternberg, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls.